Dann darf ich euch auch heute wieder einladen, den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen. Die Verse 3 und 4, das ist der Gegenstand unseres Bibelstudiums, die Verse 3 und 4. Ich lese euch vor. Ich lese euch vor, das sind zwei herrliche, wirklich sehr herrliche Verse. Das sind Geschenke, die hier uns gegeben sind und wir wollen sie auspacken und uns gemeinsam anschauen. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Bis dahin, diese zwei Verse. Ich möchte euch da ganz kurz daran erinnern, wo wir hier sind, mit ein paar Eckpunkten euch wieder abholen und dann fangen wir an, Vers für Vers und Satz für Satz uns da durchzuarbeiten und hoffe, dass es für euch genauso ein Gewinn und herrlich sein wird, wie es für mich ist und beim Vorbereiten. Petrus beschreibt hier in Versen 3 und 4 den Inhalt des Glaubens. Hier geht es darum, was ist der Inhalt von diesem einen kostbaren Glauben, den wir geschenkt bekommen haben? Und was haben wir mit diesem Glauben geschenkt bekommen? Das sind die Verse 3 und 4. Es geht um diesen Inhalt des Glaubens. Der Grund, warum er jetzt den Inhalt des Glaubens uns entfaltet und in diesen Brief hineinschreibt, weil die Christen, die in Verteidigung gegenüber dem Evangelium oder in der Gefahr, in der sie standen, aus der Festigkeit des Glaubens herauszufallen, das ganz, ganz wichtig ist und grundlegend ist, dass wir wissen, was haben wir bekommen, damit wir gegenüber dem, was uns, sage ich mal so, alles angeboten wird, damit wir in der Lage sind zu prüfen, ist das das Gleiche oder ist das nicht das Gleiche. Es ist wirklich grundlegend, dass wir begreifen, wissen, erkennen und verstehen, was haben wir eigentlich geschenkt bekommen. Ja. Und oft liegt die Gefahr darin oder der Mangel auch darin, nicht, dass wir das nicht haben, sondern dass wir das einfach nicht erkennen, dass wir das nicht sehen, was wir eigentlich schon haben. Es ist weniger, dass wir das erst bekommen müssen, dass wir das erst erbitten müssen, sondern es ist vielmehr so, dass wir das erkennen müssen, was wir schon eigentlich haben. Und das ist eine komplett neue Ausrichtung oder auch eine ganz andere Art und Weise, den Glauben zu leben. Also Petrus redet hier in den zwei Versen von dem Inhalt des Glaubens. Das, was er hier aber groß machen möchte, er möchte uns zeigen, dass wir alles haben. Er redet hier von der Allgenügsamkeit. So, ich habe in der letzten Bibelstunde euch da ein bisschen hineingenommen, was es bedeutet oder was der Schwerpunkt oder die Thematik ist. Hier geht es um die Allgenügsamkeit der Gnade. Die Allgenügsamkeit des Glaubens, Allgenügsamkeit der Gnade, Allgenügsamkeit unserer Rettung. Liebe Geschwister, eine kurze Bemerkung an dieser Stelle. Ich glaube nicht nur, dass es zur Zeit des Petrus wichtig war, dass die Gemeinde sich daran erinnert und fest darin ist, dass alles, was wir in Christus Jesus haben, es uns völlig genügt. Dass wir wirklich alles in ihm bekommen haben. Sondern dass es auch heute genauso dran ist, dass wir diese Wahrheiten verstehen, dass wir diese Wahrheiten festhalten und da ja, wirklich fest sind. So mir begegnen immer wieder in Diskussionen, in Auseinandersetzungen, also in guten Auseinandersetzungen, in Überlegungen, immer wieder komme ich wieder an einen Punkt, wo ich denke, Freund oder Freundin, Jesus genügt doch, es ist doch alles da. Die Gefahr ist auch heute, auch bei denen, die an Jesus Christus glauben, an die Erlösung glauben, dass sie trotzdem immer wieder daran zweifeln, ob das wirklich alles genügt. Ob es nicht trotzdem irgendwas da ist, was man selber dazu beitragen müsste. Und da will, also auch wenn ich das jetzt nicht richtig kommunizieren kann, ich habe da großes Anliegen, dass wir da Klarheit und Festigkeit haben. Also gehen wir hinein in diesen Abschnitt, gehen wir in Verse 3 bis 4 und schauen wir uns den ersten Satz an. Also was haben wir geschenkt bekommen? Oder was ist der Inhalt unseres Glaubens? Was ist das Thema der Allgenügsamkeit? Petrus schreibt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Worauf Petrus jetzt also uns hinweist, und das ist das Erste, er spricht jetzt über die göttliche Kraft. Das ist die Perspektive. Also er guckt nicht auf uns, nicht auf unsere Kraft, sondern auf die göttliche Kraft. Er redet hier von seiner Kraft im Gegensatz zu unserer Kraft. Er redet von der göttlichen Kraft im Gegensatz zu der menschlichen Kraft. So, diese zwei Dinge werden gegenübergestellt. Er zeigt uns nicht unsere Kraft und unsere Fähigkeit, das, was wir tun könnten, was unser Vermögen wäre, was unser Beitrag wäre. Darüber redet er nicht. Da, wenn er über den Empfang des Glaubens redet, wenn er über unseren Glauben redet, dann redet er nicht, was ist unsere Kraft bei diesen Dingen? Was müssen wir in unserer Kraft zu diesen Dingen beitragen? Sondern er beginnt und sagt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Also die Botschaft ist hier ganz klar. Die erste Aussage, es geht um die göttliche Kraft und dass diese göttliche Kraft für uns völlig genügt. Die göttliche Kraft genügt uns und zwar völlig. Allgenügsamkeit der göttlichen Kraft. Es braucht nicht mehr als die göttliche Kraft. Ich meine, wenn ich das so sage, ich denke nicht, dass ihr denkt, oh doch, Willi, da braucht es etwas mehr. Gibt es etwas Größeres, Stärkeres, Mächtiges als göttliche Kraft? Gottes Kraft muss doch genug sein. Also jeder, der weiß, er hat Zugang zu der göttlichen Kraft, wird doch nicht sagen, ja, vielen Dank, aber die Kraft von dem XY ist auch nicht schlecht. Etwas von dem zu haben, wäre auch doch wertvoll. So, die Perspektive, es ist seine göttliche Kraft. Und er schreibt nicht nur seine Kraft, sondern er schreibt seine göttliche Kraft. Und um das deutlich zu machen, hier geht es um die göttliche Kraft. Die göttliche Kraft genügt uns, und zwar völlig. Das Zweite ist, dass echte Erkenntnis oder dass durch echte Erkenntnis man den Zugang zu dieser göttlichen Kraft hat. Also die göttliche Kraft genügt uns. Und dann zeigt uns Petrus, aber wie kommen wir dahin? Also wie können wir diese göttliche Kraft in Anspruch nehmen? Wie wird sie wirksam in unserem Leben? Und er spricht hier, dass diese Kraft, die uns völlig genug, durch eine Erkenntnis kommt. Ich lese euch das weiter vor. Und er sagt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Oder vielleicht am Stück nochmal, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen. Also wie wird diese Kraft in unserem Leben wirksam? Wie können wir sie erfahren? Wie wird sie greifbar? Petrus redet von einer Erkenntnis. Das heißt, dass durch eine Erkenntnis die göttliche Kraft in unserem Leben wirksam wird. Schaut mal nochmal mit mir in Kapitel 1, Vers 2, was Petrus in dem Gruß sagt. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes, Jesu und unserem Herrn. Nochmal als Erinnerung, je mehr wir also Gott erkennen und unseren Herrn Jesus Christus, umso mehr Gnade und Friede wird in unserem Leben werden, beziehungsweise wir werden in dieser Gnade und in Friede werden wir wachsen. Wie passiert das? Je mehr wir erkennen, wer Gott und Jesus Christus ist, die Erkenntnis, was Gott getan hat, tut und tun wird, die Erkenntnis dessen, wer Jesus Christus ist, wird uns die Gnade größer werden lassen, wird uns und somit den Frieden in unserem Herzen mehren. Durch die Erkenntnis. Welche Erkenntnis? Was muss man über Gott und Jesus Christus erkennen, dass die Gnade groß wird? Was muss man erkennen, dass der Friede wächst? Petrus sagt, das Erste ist, was wir erkennen müssen, dass seine göttliche Kraft uns völlig genügt. Gottes Kraft genügt. Das ist die Erkenntnis, in der wir wachsen und somit die Gnade und den Frieden auch in diesen Dingen zunehmen. Diese Aussage, dass seine göttliche Kraft uns alles ist, dass wir mit dieser göttlichen Kraft alles gegeben haben, ist in gewisser Weise das Herzstück des Evangeliums und es ist grundlegend, dass wir das verstehen, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. Das Evangelium ist nicht eine Religion. Das Evangelium ist nicht ein theologisches Gebäude. Das Evangelium ist nichts, was wir intellektuell bewegen und darüber philosophieren, darüber nachdenken und sagen, das ist eine schöne Erkenntnis, das ist ein schönes Verständnis, das ist interessant oder das hilft mir besser, bestimmte Dinge einzuordnen. Sondern das Evangelium ist von seinem Wesen erstmal eine Kraft. Und darüber lohnt sich nachzudenken. Und das ist das erste Geschenk, das ich mit euch auspacken möchte. Ich möchte uns daran erinnern, nichts euch neu sagen, aber daran erinnern mit Petrus, dass das Evangelium, das, oder ich will es so formulieren, dass das wahre Evangelium sich darin zeigt, dass es Kraft ist, dass es Kraft hat. Im Gegensatz zu einem falschen Evangelium, das hat keine Kraft. Da muss man viel selber etwas leisten und tun, damit bestimmte Dinge stattfinden und nicht stattfinden, dass man zurechtkommt und so weiter. Aber das Evangelium hat in sich die Kraft. Welche erste Bibelstelle müssen wir aufschlagen? Wo haben wir das großartige Zeugnis? Römer, jawohl, ich sehe in euren Lippen Römer 1. Und lasst mich, darf ich euch durch ein paar Bibelstellen führen und uns an diese Wahrheit einfach erinnern? Und durch die Erinnerung, bin ich mir sicher, wird unser Glaube wieder gefestigt, noch fester werden. 1. Römer, Kapitel 1. Römer, Kapitel 1. Die berühmten Verse 16 und 17, richtig? So, Einstieg in gewisser Weise in das Evangelium des Paulus. Und ich möchte auch noch mal das vorlesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zur Heil oder Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aber aus Glauben leben. Das ist eine kompakte Zusammenfassung dessen, was das Evangelium ausmacht. Also präzise kann man kaum das Evangelium zusammenfassen. Aber Paulus beginnt im Kontext der Anfeindungen, Verleumdungen, im Kampf gegen die judaistischen Lehren, all das. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Auch gegenüber den Heiden und ihren Philosophien und Überzeugungen, die sie haben, Weltbilder, Gottesbilder, all das. Er sagt, ich komme mit einem Evangelium und ich habe keinen Grund, mich dafür zu schämen. Ich schäme mich das nicht. Warum nicht? Es funktioniert. Es funktioniert. Es hat eine Kraft. Nein, es ist eine Kraft. Ist es doch Gottes Kraft. Also, ich komme mit etwas, ich habe etwas euch zu bringen, von dem ich weiß, es hat eine Kraft. Wenn man kommt und mit einer Ideologie, mit einer Überzeugung, mit einer Philosophie, wenn man daherkommt und hoffentlich hilft's, wenn ich das und das mit dir bespreche, wenn ich das und das, hoffentlich hilft's. Lass uns mal darüber nachdenken, analysieren und in der Hoffnung, was könnte ich dir sagen, das dir hilft, um aus deiner Not, aus deiner Schwierigkeit rauszukommen. Und dann hofft man auf einen Geistesblitz, auf eine gute Idee, auf ein schönes Beispiel, auf ein schönes Wort, auf eine gute Ermutigung. Und manchmal hilft es, manchmal nicht. Aber Paulus sagt, ich komme mit etwas, ich habe etwas, dessen schäme ich mich nicht, egal was die Leute darüber reden, egal was die anderen sagen. Die einen halten das für eine Torheit, die anderen für ein Ärgernis, aber ich schäme mich nicht. Es ist Gottes Kraft. Und das ist das Erste und wir müssen darüber wirklich nachdenken und auch selbst prüfen, was unseren Glauben ausmacht. Oder ist der Glaube, der dir geschenkt worden ist, ist es Kraft? Das ist die Frage. Ist es Kraft oder ist es etwas theoretisch, was man von Kind auf gehört, gelernt, sogar für richtig findet, theoretisch bejaht, aber sagt, aber in meinem Leben macht es keinen Unterschied. Und wieso kann ich das nicht, wieso funktioniert das nicht, wieso habe ich das nicht, wo sind die Früchte, wo ist das alles, wo ist diese Kraft? Die erste Aussage, und wir kommen dann Stück für Stück da hinein, aber die erste Aussage ist, das Evangelium Gottes ist erstmal eine Kraft. Das ist eine gewaltige Aussage. Und abgesehen davon, ob man erlebt, es nicht erlebt oder wie auch immer, ist das etwas Gutes, wenn man sagt, ich habe etwas, was eine Kraft hat für dein Leben. Es macht einen Unterschied. Das ist gewaltig. Ich finde, das ist absolut gewaltig. Wir gehen noch jetzt gar nicht so tief da hinein, wie diese Kraft wirksam wird, was diese Kraft beinhaltet. Paulus spricht hier über, wem diese Kraft gilt. Er redet von allen, Juden wie Heiden, und er sagt, auf welchem Wege diese Kraft wirksam wird. Das ist aus Glauben. Das hat was mit dem Glauben zu tun. Es hat was mit dem Glauben zu tun, dem kostbaren Glauben, der einem geschenkt ist, hat was damit zu tun. Aber geht mit mir einen Schritt weiter. Darum schreibt eine, in der Auseinandersetzung mit den Korinthern, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ermüdet nicht, mir dazuzuhören, wenn ich wieder die Stellen euch vorlese, die ich in schon so vielen anderen Kontexten gelesen habe. Aber hier wiederum, Paulus setzt sich mit der Gemeinde in Korinth auseinander. Es sind viele Spaltungen, viele Parteien in dieser Gemeinde und viel Unwissenheit. Und als er sich in gewisser Weise rechtfertigt, weil sie ihn nicht für so gelehrt halten, weil sie nicht für so belesen halten, nicht für so intellektuell und so redegewandt. All diese Vorwürfe werden dem Paulus hergebracht. Dann sagt er Vers 18, schaut mal, Kapitel 1, Vers 18, 1. Korintherbrief. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. So, er sagt, ja, für die, die verloren gehen, die keine Erkenntnis des kostbaren Glaubens haben, die keinen Zugang dazu haben, für sie ist das eine Torheit, das ist etwas Bescheuertes. Und er sagt, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Er redet wiederum und sagt, es ist Gottes Kraft. Dann spricht er darüber, über diejenigen, die es für eine Torheit halten. Er spricht darüber, die es für ein Ärgernis halten. Und dann wiederum in Vers 24, den Berufenen, selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für die, die ärgern sich, für die ist es bescheuert, für die ist es dumm, für die eines ein Ärgernis, ist eine Lästerung, dass Jesus Gott ist zum Beispiel und dass er am Kreuz gestorben ist. Er sagt aber, Juden wie Griechen, in ähnlicher Weise, wie im Römerbrief das gesagt hat, ist es Gottes Kraft. Das macht einen Unterschied für sie. Es zeigt sich in Kraft. Dann kommt er zu dem zweiten Kapitel im gleichen Brief und erklärt ihnen, warum er, und das ist jetzt wichtig, warum er nicht mit Redeweisheit kam. Er erklärt, warum er nicht mit Philosophie und mit überredenden Worten kam. Er hat nämlich eine große Sorge, Paulus hat eine große Sorge, dass er Menschen zu einem Glauben auf eine menschliche Art und Weise überreden könnte, auf einer Ebene, wo sie sagen, es klingt interessant, das lohnt sich, das wäre eine Alternative, das ist mal was Neues. Und sie auf einer menschlichen Ebene dazu stimmen, aber nie wirklich zu der Gotteskraft gelangen. Das heißt, ihr Glaube auf einem rationalen Verständnis beruht und nicht auf etwas, was Gott in ihnen gewirkt hat, dass sie keinen Anteil an der Kraft haben. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 4. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. So klar, meine Rede bestand nicht mit überredenden Worten der Weisheit. Das wollten die Menschen hören, eine brillante Argumentation, ein AB-Vergleich, eine Argumentation, die die anderen Religionen vielleicht als Absurdum führt. Und wenn man sagt, ja, das muss das Richtige sein, keine Ahnung, in welcher Art und Weise, ob Rhetorik, all diese Dinge spielen. Nicht, dass all das falsch wäre, in dem Sinne, dass man jetzt mit Absicht stottert oder so, dass man mit Absicht schlecht redet und deutlich, das ist nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist dahin, Paulus hat Sorge, dass Menschen auf menschliche Überzeugung zum Glauben kommen, also zu einem religiösen Glauben kommen, aber nicht Gottes Kraft erfahren. Darum sagt er, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Menschen kommen zum Glauben dadurch, dass Gottes Kraft in ihnen wirksam wird. Geht mit mir in den Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher. Kapitel 1. Darf ich ab Vers 2 euch vorlesen? Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig von unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Also er spricht von Thessalonicher, er dankt für sie und er sagt, ich weiß, wer ihr seid und wir kennen eure Auserwählung. Ich will das so formulieren, ich weiß, ihr seid auserwählt. Nicht schlecht, gell? Wir behaupten ja, niemand weiß, ob jemand auserwählt ist. Paulus weiß, ob die Thessalonicher auserwählt sind. Woran kann er das erkennen? Wie kommt er dazu, so eine steile Behauptung zu tätigen? Wie kann er sagen, wir kennen eure Auserwählung? Er nennt das, er sagt Folgendes. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und großer Gewissheit. Also als wir kamen und das Evangelium predigten, da passierte etwas. Gottes Kraft wurde an euch wirksam. Das kann nicht anders sein, als dass ihr eine Auserwählten seid. Woran erkennt er ihre Auserwählung? Er sieht die Kraft Gottes, die in ihrem Leben oder als sie das Evangelium hörten, erlebten sie Gottes Kraft, Gottes verändernde Kraft, erlebten sie in ihrem Leben. Gottes Kraft im Heiligen Geist und großer Gewissheit. Welche Gewissheit? Was haben Sie erkannt? Was haben Sie verstanden? Die Allgenügsamkeit der Gnade, die Allgenügsamkeit Gottes, die Allgenügsamkeit dessen, was Gott für Sie getan hat. Darf ich euch wieder zurückbitten, in den 1. Korintherbrief zu gehen? Also der Gedanke, den ich euch hier zeigen möchte, oder den Weg, den ich zeigen möchte, das Evangelium ist Gottes Kraft. Es besteht in Gottes Kraft. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, wirklich zum Glauben kommen, dann haben sie Anteil an dieser Kraft. Sie erleben diese Kraft. Zurück zum Korinther, Kapitel 4. Warum ist das so? 1. Korinther 4, ab Vers 19 reicht, ab Vers 19. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Das sind harte Worte. Wiederum, wir sind zurück im Korintherbrief, Spannungen entstehen, viele, die angreifen, die auch Paulus angreifen und Paulus sagt, okay, ich besuche euch bald, ich komme bald. Und dann sehen wir, ob nur ein Gerede da ist oder ob wirklich Kraft da ist. So, Paulus macht einen Unterschied. Er sagt, ich werde eure Kraft kennenlernen. Wir werden uns anschauen, was diese Kraft ist, ja, und was es bedeutet. Aber nur so, dass wir diesen Gedankengang, diesen Weg jetzt gehen. Paulus sagt, ich kann erkennen, wenn ich komme, kann ich euch prüfen. Und ich kann euch erkennen, wer wirklich im Herrn ist und wer nicht. Wer ein Auserwählter ist oder nicht. Wie? Ob das nur Worte sind oder wirklich Kraft ist. Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Das ist ein Statement. Das Reich Gottes besteht aus Kraft, nicht Wort. Es ist nicht nur ein Gerede über etwas. Es ist nicht nur ein Proklamieren von etwas und sagen, es ist keine, um das vielleicht nochmal zu sagen, es ist kein theoretisches Konstrukt, dass man richtig und für wahr und gut findet, sondern es ist der Glaube, der kostbare Glaube, der geschenkte Glaube, ist eine Kraft. Sie macht einen Unterschied in deinem Leben. Sie macht einen Unterschied. Es ist eine Kraft. Und das ist das Gewaltige. Das ist ein Geschenk. Ich gehe weiter mit euch. Und jetzt bitte ich euch, mit mir 2. Korintherbrief zu gehen. Und ich weiß, ich meine es zu spüren, wenn ich das mit euch gehe, welche Fragen in euch sich bewegen und denke, ja wo, und lasst mich da mit euch einen Weg gehen und diesen Fragen der Kraft nachzugehen. Das ist ein Riesengeschenk, das wir haben. Von was für einer Kraft redet Paulus hier? Was ist das, die Kraft des Evangeliums? In 2. Korinther, Kapitel 3. In diesem Brief muss Paulus sich noch mehr verteidigen, noch intensiver, muss hat dazwischen schon mal einen Brief geschrieben und es ist nicht einfach für ihn mit dieser Gemeinde und muss sich in gewisser Weise rechtfertigen für sein Amt, für seine Berufung, für seinen Dienst. Und schaut mal, sehr interessant, wie er in diesem Zusammenhang spricht. Kapitel 3, Abvers 1. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Also er sagt, muss ich euch wieder sagen, muss ich euch wieder beweisen, muss ich euch wieder erzählen, wer ich bin, welche Berufung ich habe, muss ich euch wirklich daran erinnern, was Gott durch mich bei euch gewirkt hat? Muss ich das machen? Muss ich wieder ein Bewerbungsschreiben schreiben, bevor ich wieder zu euch darf? Glaubt ihr immer noch nicht? Versteht ihr immer noch nicht? Seht ihr es immer noch nicht? Also er sagt, muss ich mich bewerben bei euch oder nicht? Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Also brauchen wir jemanden, der uns sagt, komm, hört doch den Paulus an, das ist schon ein Guter. Brauchen wir Bestätigung von irgendjemand anderem, der uns das bezeugt, dass wir wirklich Diener Christi sind, Diener des Evangeliums? Vers 2, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln des fleischenden Herzens sind. Er sagt, ihr seid doch unser Brief. Wie kommt er dazu? Ihr seid das Zeugnis, ihr seid ein Brief. Denn als wir kamen und nicht mit überredenden Worten, hat der Geist Gottes in seiner Kraft an euch gewirkt, euch einen Glauben geschenkt, euch wiedergeboren, neues Leben gegeben. Ihr seid der Erweis der Kraft Gottes. Ihr seid unsere Bestätigung, ihr seid unser Brief. Und zwar nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf die Tafel des Herzens. Das ist, er sagt, Gottes Kraft wurde doch an euch sichtbar, er hat euch rausgeholt. Bedenkt man, ihr habt so ein bisschen den Hintergrund von Korinth, als Paulus nach Korinth kommt, was das für eine Stadt war, in was für eine Unmoral, Götzendienst. Also es gibt wahrscheinlich schwierige Städte, um eine Gemeinde zu gründen, dahin zu kommen und das Evangelium zu verkündigen, in der Hoffnung, dass da welche sich bekehren und aus dieser Finsternis und einem Götzendienst rausgerufen werden von der Finsternis in das Reich des Lichts. Da entstand inmitten so eines Todes und Finsternis, entstand eine Gemeinde. Paulus sagt, ihr seid der beste Beweis, dass es Gottes Kraft ist, die euch da rausgeholt hat. Ihr werdet da niemals rausgekommen. Niemals. Und dann Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, das kennt ihr. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das sind so entscheidende Verse. Sie sind entscheidend in der Allgenügsamkeit der Gnade, in der Allgenügsamkeit unserer Rettung. Paulus sagt, wir sind doch nicht aus eigener Kraft, aus eigener Tüchtigkeit, aus eigenen Bemühungen und Anstrengungen sind wir doch daraus gekommen. Nein, nein, nein. Uns hat Gott tüchtig gemacht in Jesus Christus. Er ist unsere Kraft. Er hat uns tüchtig gemacht. Und zwar was? Zum Diener von was? Zum Diener des neuen Bundes. Zu Dienern nicht von was? Zum Dienern vom alten Bund. Ist euch bewusst, was das bedeutet? Das sind so meine Diskussionen in dieser Zeit. Mit vielen Brüdern, die ich vom Herzen liebe, muss ich trotzdem darüber nachdenken, ringen, zu sagen, die Befähigung, die Kraft Gottes, die uns gegeben ist, ist uns genug. Es ist vollkommen da in allem. Wir brauchen nicht nochmal das Gesetz. Wir müssen die Kraft, die uns gegeben ist, die Tüchtigkeit ist nicht, Diener des alten Bundes zu werden und wenn selbst nur ein Teil davon, das Moralgesetz, die 10 Gebote. Nein, wir sind Diener des neuen Bundes, nicht. Ich lese mit euch weiter. Vers 6. Der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reichlicher. Schaut mal, für was haben wir eine Kraft bekommen? Oder zu was ist diese Kraft da, die Tüchtigkeit von Gott? Zu Dienen des neuen Bundes. Und zwar des Bundes des Geistes, nicht des Buchstabens. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Der eine Bund, der ist eingeschrieben und eingegraben auf Tafel. Von welchen Tafeln ist hier die Rede? Von welchen Tafeln redet hier Paulus? Wir kennen das Gesetz. Was steht auf diesen Tafeln? Kennen wir die? Die 10 Gebote, richtig? Heute nennt man das Moralgesetz. Richtig? Das ist das Moralgesetz. Dann gibt es ja noch so viele andere Gebote und das nennt man dann das Zeremonialgesetz. Und dann sagen Brüder, das Moralgesetz gilt uns heute noch, weil Gott hat uns befähigt, in diesem Moralgesetz zu leben. Aber das Zeremonialgesetz gilt uns nicht. Das hat Christus erfüllt. Also gilt heute noch das Gesetz, aber wir wurden befähigt, in diesen Geboten zu wandeln. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Das ist nicht Allgenügsamkeit der Gnade. Denn die Gnade sagt nicht, denn die Gnade ist im kompletten Gegensatz zum Gesetz. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder folgst du den Tafeln, den Gesetz, die auf den Tafeln geschrieben sind, dann sei es nur das Moralgesetz. Oder dir wurde das durch den Geist, der Wille Gottes auf dein Herz geschrieben, was dein moralischer Kompass ist. Das ist dein moralischer Kompass. Der Geist Gottes wird dich leiten in seinem Willen. Nee, das reicht nicht. Das glaube ich nicht. Ah, okay. Was ist das Evangelium? Gottes Kraft für wen? Die glauben. Ich glaube nicht, dass Gottes Kraft mir genügt, mein moralischer Kompass in dieser Welt zu sein. Ich brauche mehr. Ich brauche Buchstaben, auf denen steht, ich darf das tun oder darf ich das nicht tun. Reicht das, was Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist Neues gemacht hat, einen neuen Bund, reicht das für uns, für unser Leben und Gottesfurcht oder nicht? Oder brauchen wir noch ein paar Dinge vom Alten noch etwas? Sonst haben wir ja keine Orientierung, sonst haben wir ja Angst, dann beginnen ja alle zu sündigen. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Es geht um die Allgenügsamkeit unserer Rettung. Das, was wir in Jesus haben, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, damit wir ein gottesfürchtiges Leben leben können. Wir brauchen nicht mehr. Und wir brauchen auch nicht immer zurückzugreifen und uns abzusichern. Und wenn jemand das sagt, das glaube ich nicht, das ist zu wenig, dann zweifelt er an der Allgenügsamkeit. Er zweifelt an dem vollkommenen Werk des neuen Bundes. Er hat uns tüchtig gemacht, Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens. Und er stellt es gegenüber, neuer Bund des Geistes, alter Bund in Buchstaben auf Steine geschrieben. Ich finde hier keine Unterteilung zwischen Moral- und Zeremonialgesetz. Ich finde, allein dieser Text kann es nicht hergeben, so sehr man sich bemühen müsste hier. Es geht nicht, sondern hier das Neue ist. Im Gegenteil, was Paulus sagt, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis, was ist der Dienst der Verdammnis? Das sind die Tafeln, Das ist das Gesetz, das ist der erste Bund. Er hat eine Funktion, ein Dienst der Verdammnis zu sein. Was sagt die Schrift? Hat das Gesetz eine Kraft? Hat das Gesetz etwas zur Vollendung gebracht? Kann das Gesetz uns nicht nur sagen, hey Willi, das ist moralisch falsch, sondern auch uns die Kraft zu geben, das nicht zu tun? Es vermag es nicht. Es ist ein Dienst der Verdammnis. Und dem gegenüber steht viel, denn wenn der Dienst der Verdammnis, Vers 9, Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit. Was ist der Dienst der Gerechtigkeit? Von welcher Gerechtigkeit ist hier die Rede? Die Gerechtigkeit allein aus Glauben. Jedem, der glaubt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. In dem Zusammenhang, schaut mal, zu was wurde uns die Kraft Gottes zur Verfügung gestellt? Was haben wir alles bekommen? Die Kraft Gottes ist uns da, damit wir Diener des neuen Bundes werden. Ist das nicht Wahnsinn? Ich finde das absolut herrlich. Eine herrliche Verheißung. Schaut mal, Kapitel 4. Kapitel 4. Das spricht Paulus von der Erkenntnis, die gegeben wird. Dass diese Erkenntnis, dass wir diese Erkenntnis in Jesus Christus haben. Aber dann sagt er Vers 7, es muss genügen, Vers 7. Wir haben aber den Schatz in irdischen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Wir haben, also wir sind Gefäße und er hat solche Gefäße ausgesucht, die absolut schwach sind. Warum? Warum? Damit der Übermaß der Kraft von Gott kommt. Damit es absolut, schaut mal, wenn jemand einen moralisch in dieser Welt so lebt, dass es Gott verherrlicht, dann gucke ich mir diesen Menschen an und sage, wie kann er das machen? Ich gucke mich an und denke, das geht gar nicht. Und wenn man trotzdem die Kraft und die Ausrichtung hat, dann ist absolut klar, das bin nicht ich. Ich wollte lügen. Ich wollte stehlen, ich wollte begehren, ich wollte Ehe brechen, ich wollte all das wäre meine alte fleischliche Natur, oder? Das ist der Mensch, der gefallene Schöpfung. Das, was ich nicht tun will, das will ich, was ich nicht will, das tue ich. Das ist Mensch. Das ist der Mensch. Obwohl ich weiß, was richtig ist, weil da steht es im Gesetz eingeschrieben, kann ich nicht tun. Jetzt ist das Neue, der neue Bund ist, dass in diesen Schwachen, nicht Starken, Gott macht nicht die Gefäße stark. Gott gießt seine Kraft in die schwachen Gefäße hinein, damit, wenn auf einmal die Menschen aus dieser Sucht rauskommen, nehmen die Korinther, dass die aus dem Götzendienst, aus dem Tempelkult, aus all diesen Dingen rauskommen, damit es so offensichtlich ist, das war nicht die Überredung von Paulus, das war Gottes Kraft. Wie könnten sie sonst da rauskommen und eine neue Denkweise bekommen? Wie kommt es, dass Menschen, die vorher das so geliebt haben und ihr ganzes Leben danach ausgerichtet haben, sich selbst zu verherrlichen? Wie kommt es, dass Menschen umdenken und alles, was sie jetzt tun, zu Gottes Herrlichkeit tun wollen? Wie kommt es? Gottes Kraft. Das ist Gottes Kraft. Darum sagt Paulus, Gott hat das gemacht. Und jetzt schaut mal, warum. Vers 15. Denn alles geschieht um euertwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zu Ehre Gottes überreich macht. Er sagt, der Grund, nur nebenbei, der Grund, warum das so ist, damit die Gnade zunimmt. Und wenn die Gnade zunimmt, was nimmt auch dann zu? Die Danksagung. Und wenn die Danksagung zunimmt, was ist dann da? Anbetung. Verherrlichung Gottes. Das ist der Weg. Denn damit sich niemand rühmt, damit niemand auf seine Gedanken, auf die komischen Gedanken kommt, er hat das auf seiner eigenen Kraft das jetzt in den Griff gekriegt. damit absolut klar ist, Gott hat es getan. Der Grund, warum jetzt ich heute hier bin, habe ich allein Gott zu verdanken. Gott wird verherrlicht dadurch. Es ist die Tüchtigkeit, die aus Gott und durch Gott kommt, die uns befähigt, in dem neuen Bund zu leben. Es ist seine Kraft, die uns fähig macht, in dem Neuen des Geistes zu leben. Es ist seine Kraft, die Gott zur Verfügung stellt. Wie passiert das? Geht mit mir in den Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 1. Nachdem Paulus diesen herrlichen Hymnus gesungen hat, wir kennen ihn gut, in drei Strophen, in drei Refrains. Alle drei Refrains haben welches Thema? Zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit, richtig? So vom Gedanken her. Gott hat alles im Sohn, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist getan, zum Preis seiner Herrlichkeit. Und jetzt schaut mal Vers 15. Jetzt beginnt er zu beten. Das erste Gebet in diesem Abschnitt, in dem ersten Teil des Epheserbriefs. Und dann sagt er, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und eure Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und gedenke eure in meinen Gebeten. Wiederum, er hört etwas von den Ephesern und jetzt beginnt er zu beten. Und was bringt ihn zur Anbetung? Er hört diesen Kinder Gottes. Woran erkennt er das? Was sind die Indikatoren, dass Paulus sagt, ich preise Gott für euch. Er sagt, euer Glaube und eure Liebe. Das sind die Indikatoren, Glaube und Liebe. Nicht, ich sehe, wie treu ihr das Gesetz haltet. Das ist nicht, was ein Indikator ist für die Auserwählung, sondern ein Glaube in Christus eigentlich hier und eine Liebe zu den Heiligen. Jesus hat was gesagt? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Welche Gebote? Ich will das sagen, weil ich darüber diskutiere mit manchen. Wenn Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, sagt nicht die 10 Gebote. Das sagt er nicht. Denn in dem gleichen Kontext heißt es, das ist mein Gebot, liebt einander. Das ist das Gebot. Und Johannes sagt dann, was? Ich gebe euch kein neues Gebot. Es ist ein altes. Was ist das alte? Ja, Jesus hat es schon gesagt. Und trotzdem sage ich es euch neu. Liebt einander. Das ist das Gebot. Jesus hat nie dazu aufgefordert, die 10 Gebote zu halten als unseren moralischen Kompass. Dazu hat er niemals aufgefordert. Denn er weiß, was das bringt. Das bringt uns unter den Fluch. Unter Kraftlosigkeit. Unter dem Gesetz gibt es keine Kraft. Gibt es nicht. Paulus also erkennt Glaube und Liebe bei den Ephesern. Und jetzt, was jetzt sein Gebetsanliegen? Oh Herr, bitte mach so, dass sie gesund werden, dass sie keine Probleme haben, dass sie nicht verfolgt werden, dass alle ihre Krankheiten weg sind, dass sie ein schönes Gemeindegebäude haben, dass kein Corona mehr da ist. Das ist nicht sein Gebet. Was ist, jetzt, das müssen Sie jetzt begreifen. Schaut mal, Vers 17. Dass Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wiederum, wie bei Petrus, möge doch Gott durch seinen Geist, Weisheit und Offenbarung, euch mehr, er betet das zu für die gläubigen Epheser. Er betet es nicht, oh Herr, bekehre sie. Er betet zu denen, wo er sagt, ihr seid in Christus und ihr glaubt und ihr habt Liebe. Aber jetzt sagt er, bitte, bitte, bitte Vater, zeig ihnen doch eine größere Erkenntnis. Was für eine Erkenntnis? Was sollen sie erkennen? Was erbittet Paulus für die Epheser? Vers 18. Erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, nicht vermutet, nicht ratet, nicht so... Ihr sollt es wissen. Es ist das, was jetzt kommt, ist etwas, was die Christen wissen müssen. Was? Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So, vom Wortlaut wahrscheinlich schon oft gehört, was er sagt: ich bitte Gott, dass er euch eure Berufung zeigt. Was bedeutet das? Ich möchte, dass Gott euch zeigt, was alles bei dieser Berufung dabei ist. Was ihr alles mit dieser Berufung empfangen habt, so wie beim Petrus, wenn er davon spricht, dass deine göttliche Kraft uns alles zum Leben und Gottesfurcht geschenkt hat, in der Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. So formuliert Petrus. So, sie sollen in ihrer Berufung den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen erkennen. Sie sollen begreifen, dass wenn Gott also uns zu seinen Kindern berufen hat, uns als Anteil, als Erben eingesetzt hat, dass er uns damit auch wirklich alles gegeben hat. In dem Fall was? Reichtum der Herrlichkeit. Okay? Was ist dieser Reichtum der Herrlichkeit? Das sind so Superlative. Was steckt hinter diesem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen? Was die überragende, schaut mal, überragende Größe seiner Kraft. Nicht nur, was seine Kraft. Petrus sagt, was seine göttliche Kraft. Paulus sagt, was seine überragende. Er redet von der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Von welcher Kraft ist hier die Rede? Was ist der offensichtlichste, was ist der herrlichste, der klarste Machtbeweis, den es gibt? Der Kraft Gottes. Das ist der Sieg über Tod. Richtig? Schaut mal Vers 20. Die, also diese Kraft, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Gibt es etwas Größeres als das? Versteht ihr, von welcher Kraft wir reden? Wir reden von einer Kraft, die Tote lebendig machen kann. Okay? Das ist, von dieser Kraft reden wir hier. Und Paulus sagt, bitte Gott, zeig ihnen doch, was sie bekommen haben. Was sie bekommen haben. Was für einen Zugang sie bekommen haben. Was ihre Berufung eigentlich ist. Zeig ihnen doch, wie reich die sind. Zeig ihnen doch, was du ihnen alles geschenkt hast. Bitte zeig es ihnen doch. Das ist sein Gebet. Geht mal in Kapitel 3, ab Vers 14. Nachdem er das dann mehr entfaltet und vertieft, kommt er wieder zu einem Gebet. Also der erste Teil vom Epheserbrief ist eingeklammert zwischen zwei Gebete. So, der erste Gebet habe ich euch gerade vorgelesen. Jetzt beendet er diesen theologischen Teil, wenn ich das so sagen kann, die Lehre mit einem zweiten Gebet. Ich lese ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, das ist ein Ausdruck, er beugt seine Knie von dem, der Ursprung aller Dinge ist. Wenn er von der Vaterschaft spricht, von dem jede Vaterschaft ist, dann sagt er, ich bete zu dem Gott, der die Quelle allen Lebens ist. So, das ist die Umschreibung hier. Dann sagt er, Vaterschaft in dem Himmel und auf der Erde benannt wird. Also was er, der Ursprung allen Lebens im Himmel und auf der Erde. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das ist ein Gebet. Die göttliche Kraft, um die bittet er, und dass Gott sie durch deine göttliche Kraft, die Epheser, am inneren Menschen zu stärken vermag. Wo nicht? Am äußeren Menschen. Die Kraft des Evangeliums ist, versteht ihr, warum wir darüber genau reden müssen? Weil viele falsche Lehre werden kommen. Hier steht doch, uns steht eine göttliche Kraft zur Verfügung. Also, wir dürfen nicht krank sein. Gott hat uns doch alles gegeben. Wir könnten alles haben. Wir müssen alles haben. Gott hat uns alles gegeben. Also keine Krankheiten, keine Armut. All das ist weg, Wohlstandsevangelium zum Beispiel. Die Kraft ist für was gegeben? Wir werden das im Petrusbrief vertiefen, von was für einem Leben, wenn Petrus schreibt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und Gottesfurcht geschenkt hat. Von welchem Leben redet Petrus da? Wir haben den Petrusbrief studiert, richtig? Den ersten. Was hat Petrus der Gemeinde gesagt? Was erwartet sie in dieser Welt? Immer Sieg, keine Krankheit, keine Verfolgung, keine Armut, alles immer gut. Im Gegenteil, er hat gesagt, das ist unsere Berufung in dieser Welt. Also von welchem Leben spricht Petrus nicht hier? Er redet nicht, dass die göttliche Kraft uns alles gegeben hat, damit wir jede Krankheit überwinden, jede Depression, jede Finanzkrise, jede Epidemie, alles. Davon ist hier nicht die Rede. Hier ist die Rede von einem Leben. Was von einem Leben? Vom ewigen Leben. Vom göttlichen Leben. Gott hat uns alles gegeben für das ewige Leben. Es braucht nicht mehr. Ich will an dieser Stelle da einhaken, weil ich glaube, in der letzten Bibelstunde ein bisschen Unverständnis da aufkommen könnte. Könnte gekommen sein. Ich habe euch gesagt, dass die Allgenügsamkeit, die wir haben, bedeutet, dass wir nichts mehr brauchen für unser Leben. Wir brauchen keine Psychologie, ich sprach von keiner Therapie, von all diesen Dingen, keine extra Geistestaufen, alle Dinge. Da können wir mal sagen, Willi, dann, ja, was ist, aber dann sind alle Therapien schlecht, nur als Beispiel. Es ist falsch, Hilfe zu suchen. Ist Psychologie so schlecht? Ich will euch das so formulieren. Nehmt jede Therapie, nehmt jede Psychologie, nehmt jede Hilfestellung von Menschen in Anspruch, die euch hilft, dieses Leben zu leben. Macht es. Geht zum Arzt, wenn ihr krank seid und lasst euch helfen. Kein Problem. Das wird aber keine Auswirkung für euer ewiges Leben haben. Hier geht es nicht um dieses Leben. Hier geht es ums ewige Leben. Wenn du aber meinst, dass du das ewige Leben, das du bekommen hast, und das Leben, ab der Wiedergeburt, du jetzt lebst, um dieses Leben leben zu können, das geistliche Leben, das ewige Leben leben zu können und dieses Leben auch zu heiligen und dieses Leben auch zu vollenden, du all diese Dinge brauchst, Geistestaufen, Therapien, Psychologien, was auch immer, Normen, Gesetze, wenn du glaubst, dass du zum Vollenden, zum Erreichen, zum Durchgehen und zum Vollenden von diesem Leben, das uns von Gott geschenkt ist, irgendetwas anderes brauchst, dann greifst du die Allgenügsamkeit der Gnade an. Ich habe kein Problem, wenn jemand krank ist und neulich habe ich angeguckt, es gibt so Menschen, die verschulden sich. Ja, gibt's. Und die kommen aus dieser Falle nicht raus. Das hat was mit manchen Süchten zu tun, manchen Unfähigkeit. Und dann gehen sie zu anderen, die helfen einem aus der Schuldenfalle. Und sie analysieren ihren Schuldenstand, wo sie alles haben, und dann machen sie für sie Strategien, wie können sie aus der Schuldenfalle rauskommen. Und dann heißt es, du kriegst am Monatsanfang dein Geld, dieses Geld legst du in dieses Kuvert, das Geld liegt da, und am Ende des Monats darfst du das hier nicht anfassen. Dann sagt die Person danach, oh, das hilft mir. Ja, schön. Das Problem der Sucht ist zwar nochmal dahingestellt. Und die sagt, einen Monat habe ich es geschafft, ob ich es nächsten Monat schaffe, ist eine andere Frage, sagt sie. Ich sage, das kann uns helfen, hier in dem Moment mit dem Geld umgehen. Aber das geistliche Leben vermachst du damit nicht zu verändern und geschweige denn ins ewige Leben dadurch hineinzukommen. Wenn ich gut mit dem Geld umgehe, wenn ich gut mit meinen Problemen umgehe, wenn ich das in den Griff habe, dadurch kommst du nicht ins ewige Leben. Ihr versteht? Ihr versteht die Differenzierung? Manche glauben, dass die nehmen das Evangelium und sagen und beginnen das Evangelium mit Psychologie zu füttern. Weil zum Beispiel positives Denken. Du musst an dich glauben. Glaub an dich, denn Gott glaubt an dich. Es gibt ein Lied. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Glaub an dich, denn Gott glaubt an dich. Wo steht in der Bibel, Gott glaubt an mich? Wo? Ich kenne keine Stelle. Ich glaube an dich. Aber was wird gepredigt? Hey, glaub doch an dich, vergib dir, lieb dich. Dann kann Gott dich auch lieben, dann kannst du die Liebe annehmen. Dadurch kannst du dann heiliger, besser, bessere Familienvater, bessere Familienmutter und was weiß ich sein. Das ist was die Allgenügsamkeit der Gnade, die Allgenügsamkeit der Kraft Gottes, die uns zum ewigen Leben geschenkt worden ist, wird in Frage gestellt. Und dann werden Dinge hinzugetan. Das musst du noch machen und das ist auch noch wichtig. Und das kann dir helfen, dein Geistesleben auf Vordermann zu bringen. Disziplin, morgens früh aufstehen. Nein, das ist nicht die Botschaft, das ist nicht das Evangelium. Und deswegen bitte ich euch zu unterscheiden von dem Leben, das wir hier, da können Menschen helfen, aber das wird niemals dir ewiges Leben bringen. Kann kein ewiges Leben schaffen, kann es nicht bewahren und kann es auch eben nicht vollenden. So, es geht darum, dass wir erkennen, zu was für eine Kraft uns geschenkt worden ist. Und Paulus bittet, geht mir nochmal im Epheserbrief und kommen wir dem Ende zu. Sagt er Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wo sollen wir gegründet sein? Wo müssen wir so fest drin stehen? Was soll die Kraft in uns bewirken oder in welchem Kontext soll die Kraft wirksam werden? Durch den Geist am inneren Menschen. Und was soll es bewirken? Dass wir in der Liebe gewurzelt fest sind. In welcher Liebe? Jetzt lesen wir mit ihm weiter. Vers 18. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen, also das ist der Wunsch für alle, völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wo sollen wir fest sein? In der Liebe des Christus zu uns, nicht in unserer Eigenliebe, Selbstliebe. Welche Erkenntnis? Die Erkenntnis übersteigende, ich bin geliebt. Und wisst ihr was? Das reicht. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Christus geliebt. Das genügt mir. Ich brauche nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr, dass ich nicht geliebt bin. Wisst ihr, warum ist das so wichtig? Denn wenn ich nicht weiß, dass ich geliebt bin, dann werde ich mich um Liebe permanent bemühen. Ich werde haschen nach Liebe und buhlen nach Liebe und werde Dinge tun, damit ich geliebt werde, Anerkennung bekomme. Oh Jesus, hast du mich wirklich lieb? Guck mal, Jesus, habe ich heute gemacht? Hast du mich lieb? Guck mal, Jesus, habe ich heute nicht getan? Okay, heute hast du mich mehr lieb? Oh Jesus, heute liebst du mich bestimmt nicht. Ich habe heute das gemacht. Das ist nicht das Evangelium. Das hat keine Kraft. Die Kraft liegt darin, dass ich erkenne, dass ich geliebt bin, das ist komplett genügt. Es ist vollbracht. Ich bin geliebt. Vers 20, jetzt schaut mal. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Okay? Das wünschen wir uns immer, gell? Wir beten und dann hoffen wir auf Epheser, Kapitel 3, dass wir sogar mehr bekommen, als das, was wir gebeten haben, weil wir uns ja nicht getraut haben, mehr zu beten. Oh Jesus, dein Wille geschehe, aber hoffentlich gibt es ein bisschen mehr. Okay. Freunde, darum diese Verse in dem Petrusbrief so wichtig. Uns wurde was geschenkt? Wie viel? Alles. Alles. Bisschen. Alles. Dem aber, der uns überreicht. Schaut mal, was für ein großzügiger Gott. Ich will es so sagen, was für ein verschwenderischer Gott. Ich bitte und sage, Jesus, mir reicht das. Und ihr sagt, schön, aber ich krieg's mehr. Das ist doch, Jesus, ich würde, oh, bitte hilf mir da. Er sagt, ist gut, aber kriegst mehr. Ihr kennt die Geschichte von Lazarus, richtig? Lazarus starb und seine beiden Schwestern haben Jesus geholt, richtig? Und was hat Jesus gemacht? Voll fies, hat einfach gewartet. Er war krank und er wartete, bis er starb. Dann, als er starb, ging er hin. Maria und Martha sind außer sich und ihr kennt die Begebenheit, die Auferweckung. Und wisst ihr, warum Jesus das getan hat? Sie baten, Jesus, kannst du ihn gesund machen? Jesus sagt, ich gebe euch über Bitten verstehen. Ihr wisst, dass ich heilen kann, ja, und ich mache das gern für euch, aber ich will mehr. Ich will, dass ihr seht, ich habe Macht über Tod. Ihr habt keine Ahnung, was ihr eigentlich von mir bittet könnt. Ihr bittet viel zu gering, ihr bittet viel zu klein. Ich will mehr euch zeigen, als dass ich gesund machen kann. Ich will euch zeigen, ich habe Macht über Leben und Tod. Darum, die Herrlichkeit werdet ihr sehen. Und dann sagt Lazarus, komm raus, könnt ihr euch vorstellen, nach 4 Tagen ist er verwest, dann kommt er raus. Also ich weiß nicht, ob ich das sehen wollte. Ich werde erschrocken, vom Tod umgefallen. Todesangst. Was ist er? Wer ist er? Überbitten. Und jetzt, wie wird aber das uns zuteil? Ich lese nochmal, Entschuldigung für die Abschweifung. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir es erbitten oder denken, gemäß was? Der Kraft, die wo? In uns wirkt. Wo wirkt seine Kraft? Wie wird er unser Bitten erhören und uns sogar mehr geben, als wir es bitten? Gemäß was? Seiner Kraft. Und diese Kraft wirkt in uns. Freund, wenn du ein Kind Gottes bist, ich will jetzt nicht im Sinne von Paulus sagen, hier auserwählt, nicht auserwählt, das ist jetzt nicht das Thema. Wenn du ein Kind Gottes bist, und ich will dich ermutigen, dieses Geschenk auszupacken. Ich will dich ermutigen, das auszupacken und zu schauen, was Gott dir gegeben hat. Seine göttliche Kraft. Fehlt dir irgendwas? Ist es nicht genug? Müsstest du noch etwas kriegen von ihm? Was braucht es also? Ich komme in eine Situation, in der mein Glaubensleben, mein geistliches Leben angefochten wird. Ich versucht werde. Ich Schwierigkeiten habe. Ich in Not bin, in Zweifel, in Bedrängnis. Was ist meine Perspektive? Oh, ich elender Mensch, ich war das, war's das. Ich kriege das nicht hin. Na gut, ich versuche es noch einmal. Ich reiß mich nochmal zusammen. Vielleicht klappt es diese Woche. Was ist unsere Perspektive? Herr, zeig mir deine Kraft. Du hast mir alles gegeben, Jesus Christus. Jede Kraft für dieses Leben. Ich will es in Anspruch nehmen. Ich weiß, wenn ich das sage, dass es falsch verstanden werden kann. Und dass es gerade in charismatischer Pfingstbewegung oft missbraucht wird, diese Aussage. Aber wir erleben die Kraft nicht, weil wir nicht an sie glauben. Und weil wir sie nicht an sie glauben, wisst ihr, was wir dann machen? Wir greifen auf welche Kraft zurück? Auf unsere. Wir glauben nicht, dass seine Kraft uns genügt. Aber das bedeutet, sich ihm auszuliefern, ihn fallen zu lassen. Sag, Jesus, ich glaube, dass deine Kraft mich gerettet hat. Ich glaube das. Ich glaube auch, dass deine Kraft mich durch all die Versuchen zu bewahren vermag. Ich glaube es auch. Und Jesus, ich glaube, dass deine Kraft mich auch vollenden vermag. Wenn ich auf mich schaue, ich hätte diesen Glauben nicht. Aber ich glaube an deine Kraft, denn sie genügt. Absolut. Sie genügt. Wisst ihr, was im Umkehrschluss bedeutet? Und damit ende ich. Was im Umkehrschluss bedeutet? Diese Kraft nicht erkennen oder andersrum, die Herrlichkeit Gottes nicht erkennen in Jesus Christus, bedeutet kraftlos zu sein. Je weniger Gotteserkenntnis in Christus Jesus, das heißt, je weniger das Verständnis vom Evangelium, je weniger Verständnis von der Allgenügsamkeit, umso weniger Kraft. Darum zunehmen in der Erkenntnis, zunehmen in der Gnade und im Frieden, zunehmen in der Kraft, weil ich ihm vertraue und in den Schwachen wird seine Kraft doch mächtig, oder? Das habe ich gar nicht gelesen, schon überschlagen. So endet doch der 2. Korinther, oder? Oh, Paulus sagt, ich wiederhole so, er sagt, wegen der außerordentlichen Offenbarung hat Gott mir für mein Fleisch ein Dorn im Fleisch gegeben, richtig? Er sagt nicht im Fleisch, für das Fleisch. Paulus redet nicht von einer Krankheit, sondern er redet vom Fleisch Hochmut. Ich kann's, ich war im Himmel. Ich habe Offenbarungen, ich habe Gemeinden gegründet, Hochmut. Damit Paulus sich nicht überhebt, demütig bleibt, hat Gott ihn genehmigt. Er sagt, Paulus, du bist schwach. Und Paulus sagt, ich habe es irgendwann verstanden, nach 3-mal Beten habe ich es akzeptiert. Ich krieg's nicht hin. Und dann sagt er, jetzt verstehe ich, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Warum? Er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade was? Genügen. Meine Gnade genügt dir. Wir können was anderes sagen. Allgenügsamkeit der Gnade. Lass es, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Das war's. Denn Paulus, meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Nicht in den Starken, in den Schwachen. Akzeptier doch, dass du schwach bist. Nimm's an. Sag, du kriegst nicht hin. Komm, sag's. Nö, das traue ich mir nicht. Sag's. Bekenne es. Wir sind zu stolz. Zu stolz, um einzugestehen, dass wir aus eigener Kraft nicht gerettet werden können. Zu stolz, einzugestehen, dass wir in Versuchungen fallen. Zu stolz, um einzugestehen, dass wir nicht durchhalten können. Wir sind zu stolz. Sich zu demütigen und sagen, Jesus, wenn ich dich nicht habe, ich gehe verloren. Ich brauche deine Kraft. Allein die genügt mir. Mehr nicht. Jesus sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Matthäus 22. Weil ihr kennt weder die Schrift, also ihr habt keine Ahnung, was in der Schrift steht, haben wir lang genug uns angeschaut, und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Und sie hatten ein gigantisches Lehrgebäude, eine gigantische Gottesanbetung in ihrer Perspektive. Die waren sehr konsequent, sehr fromm, sehr ereifert fürs Gesetz. Und Jesus sagt, aber wisst ihr, was euch fehlt? Das richtige Verständnis und darum Kraft. Kraft. Ihr habt keine Ahnung, woher man Kraft bekommt. Und diese Kraft ist nur in der Gnade, nur in Jesus Christus. Für heute genug. Ein Satz, fast geschafft. Besser als keiner. Und in der nächsten Bibelstunde schauen wir uns, in welchem Kontext noch einmal das wirksam ist. Und ich möchte noch ein Geschenk. Jetzt habe ich euch mit euch über die Kraft nachgedacht. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, was wir alles geschenkt bekommen haben. Es steht ja, er uns alles. Was ist das alles? Das ist gewaltig. Ein paar Beispiele will ich euch zeigen. Und dann zeigen, wie in welchem Umfeld dieses alles wirksam wird. Und so kommen wir dann zu der Berufung, zu der Tugend. Es gibt noch einiges zu entdecken in diesen beiden Versen. Ich möchte beten.